HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Dies war eine sehr klare und auch sehr harte Aussprache.
Was in Aleppo passiert, ist ein Kriegsverbrechen. Es ist sehr wichtig, ich sage es noch einmal, die Bombardierungen durch das Regime und seine Unterstützer müssen aufhören.
Es ist gut, dass miteinander gesprochen wird, aber klar ist, dass wir bei Russland einen Partner haben, der sich entschieden hat, Militär als legitimes Mittel der Politik einzusetzen. Und das ist für uns im Westen nicht akzeptabel.
Es ist dringend notwendig, immer wieder solche Treffen zu machen, um das Momentum nicht vollkommen zu verlieren und an dem Prozess weiterzuarbeiten.
Man will verhindern, dass Gesprächsfäden vollends abreißen und will versuchen, doch diplomatische Möglichkeiten zu erhalten.
Russland hat auf Aggression umgeschalten. Sowohl in der Ukraine als auch in Aleppo bomben sie auf Zivilisten, selbst auf Kinder. Und das kann Europa nicht kalt lassen. Wir brauchen deswegen eine Verschärfung der Maßnahmen. Selbst eine Verschärfung der bestehenden Sanktionen ist eine Option.
Gut, dass wir darüber geredet haben. Schwierig, wenn es kaum mehr zu sagen gibt. In Berlin nach dem Treffen von Angela Merkel und François Hollande mit Wladimir Putin. Es ging um Syrien und als es um die Ukraine-Krise ging, war Petro Poroschenko, der ukrainische Präsident, noch dabei. Dann eilte Wladimir Putin davon. Merkel und Hollande gaben erschöpft eine Pressekonferenz. Das sah vor ziemlich genau 15 Jahren sehr anders aus. Da sprach Putin noch als gern gesehener Gast im Deutschen Bundestag auf Deutsch und auf Versöhnungskurs. Es bleiben trotzdem besondere Beziehungen, die zwischen Russland und Deutschland, aber eben zurzeit auch besonders schwierige. Noch schwieriger sind die Beziehungen zwischen Russland und Europa. Was bringt der Dialog mit einem Wladimir Putin, der unbehelligt militärische Fakten schafft, wo man ihn lässt? Heute Abend beraten darüber die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Manche fordern neue Sanktionen, andere setzen weiter auf Gespräche. Wie kann die EU mit Russland umgehen? Das ist eine Schicksalsfrage Europas geworden, noch dringender seit der russischen Annexion der Krim und der russischen Beteiligung am Syrienkrieg. Ohnmächtiger Dialog. Wie umgehen mit Russland, haben wir deswegen getitelt und schauen uns die möglichen Antworten genauer an. Gestern Abend also trafen sich Angela Merkel, François Hollande, Wladimir Putin und Petro Poroschenko in Berlin, um über die weitere Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarungen für die Ukraine vom Februar 2015 zu sprechen. Danach wurde über Syrien geredet. Mit welchem Ergebnis, berichtet Andreas Reuter.
Angela Merkel hat schon so manche lange Nachtsitzung absolviert, aber diesmal waren ihr die Anstrengungen am Ende deutlich anzusehen.
Dies war eine sehr klare und auch sehr harte Aussprache.
Über 6 Stunden lang hatten die Gespräche gedauert. Erst war der ukrainische Präsident Petro Poroschenko dabei, später redeten Merkel und François Hollande allein auf Putin ein.
La population d'Alep ne peut plus vivre dans des conditions qui sont insupportables.
Die Bevölkerung von Aleppo kann nicht mehr unter diesen unerträglichen Bedingungen leben, so habe er Wladimir Putin vorgehalten, sagte Frankreichs Präsident François Hollande. Er sprach ausdrücklich von Kriegsverbrechen und auch Angela Merkel sagte, sie habe im Gespräch mit Putin klargemacht,
dass wir klare völkerrechtliche Gegebenheiten haben, die auch Kriegsverbrechen definieren und die Bombardierungen, die dort stattfinden, sind unmenschlich, sie sind für die Bevölkerung ein grausames Erlebnis.
Und darum war für ihren französischen Kollegen klar, die erste Forderung muss sein, stoppen Sie die Bombardierungen.
La première des exigences, c'est arrêt des bombardements.
Als François Hollande und Angela Merkel gemeinsam zu den Journalisten sprachen, war Wladimir Putin schon verschwunden. Noch vor der Pressekonferenz ließ er sich zum Flughafen fahren, aber immerhin gab er kurz vor seinem Abflug noch zu Protokoll. Wir haben erklärt, dass wir bereit sind, die Feuerpause zu verlängern, auf Luftschläge zu verzichten, solange es die Lage vor Ort zulässt und die bewaffneten Banden, die noch in Aleppo sind, nicht aktiv werden.
пока не столкнемся с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо.
François Hollande aber reagierte mit Skepsis auf diese Ankündigung. Schließlich waren auch die Erfahrungen mit dem Minsker Friedensabkommen für die Ukraine ja nicht die besten. Nun aber, so viel wurde immerhin vereinbart, soll es einen neuen Anlauf geben, eine Roadmap für eine Umsetzung des Abkommens von Minsk, die allerdings die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine erst noch im Detail ausarbeiten müssen. Sehr vage ist das noch alles. Aber immerhin, so das Fazit von Angela Merkel, wenigstens haben alle mal wieder miteinander geredet.
Es war, so bin ich überzeugt, richtig, den direkten Gesprächskanal auf dieser Ebene wieder zu eröffnen, obwohl das, was wir an Fortschritt erreicht haben, sicherlich sehr begrenzt ist.
Der Fortschritt durch die Gespräche gestern Abend ist begrenzt. Das ist das Fazit der Kanzlerin, während Putin schon auf dem Weg zum Flughafen war. Aber immerhin, so auch das Fazit, man hat mal wieder miteinander geredet. Die Feuerpause für Aleppo hat Putin verlängert und immerhin, es soll eine Roadmap für die Ukraine geben. Es war und ist klar, Merkel und Hollande hätten gerne mehr auf dem Tisch gesehen nach diesem Treffen. Hermann Krause in Moskau, was glauben Sie, was wollte Putin mit diesem Treffen erreichen?
Ja, er wollte zumindest damit zeigen, seinen Landsleuten, seht mal, die Europäer sprechen noch mit uns. Man darf ja nicht vergessen, eine Woche vorher ist er aus Paris quasi ausgeladen worden. Putin wollte Hollande treffen und dann hat der französische Präsident gesagt, Wladimir, wenn du kommst, dann reden wir über Syrien und das könnte unangenehm werden. Der offizielle Anlass war ja, dass die russisch-orthodoxe Kirche in Paris eingeweiht werden sollte. Dieser Besuch war ein Jahr vorbereitet worden. Das sollte was ganz Großes werden. Und dann kam plötzlich das Thema Syrien. Und dann hat Putin wohl gesagt, dann fahre ich da nicht hin, beziehungsweise ihm wurde signalisiert, es wird unangenehm für dich. Das heißt, nach dieser Absage war der Besuch in Berlin für ihn umso wichtiger, um eben zu zeigen, seht mal, es gibt da eben doch Gesprächsbedarf in der Europäischen Union und ohne Russland geht es nicht. Also es hat auch einen wichtigen politischen Charakter. Deshalb sehen wir ihn hier heute auch den ganzen Tag im Fernsehen, Treffen mit Merkel, Treffen mit Hollande, wichtige Bilder, wichtige Signale.
Also Signal steht da im Vordergrund. Schauen wir uns das Ganze inhaltlich nochmal an. Welche Strategie verfolgt Putin? Erster Punkt in der Ostukraine. Es soll jetzt eine Roadmap zur Umsetzung des Minsker Abkommens geben. Was glauben Sie, wie groß ist denn das Interesse Putins an einer Befriedung der Ukraine überhaupt?
Ja, vor allen Dingen würde er gerne die Kosten loswerden, denn das wird für Russland alles sehr teuer. Die Russen bezahlen ja mittlerweile die Renten in der Ostukraine. Sie bezahlen die Gehälter derjenigen, die dort einen Beamtenstatus oder so etwas Ähnliches haben. Sie bezahlen die Lehrer, zum Teil auch die Ärzte in den Krankenhäusern. Und vor allen Dingen die Gaslieferungen, die in dieses Gebiet gehen, das sind Kostenfaktoren und eigentlich hat er politisch ja keinen Nutzen davon. Also er hat sich da etwas aufgeladen, was angesichts der klammen Kassen gar nicht so einfach zu regulieren ist. Und aus dem Grunde müsste er eigentlich Interesse an einer politischen Lösung haben. Aber wie weit kann er da gehen? Er kann die Ostukraine bzw. dieses Gebiet eigentlich nicht der Ukraine zurückgeben. Dann wäre ja quasi alles umsonst gewesen. Er kann diesen Status quo aber auch nicht aufrechterhalten, weil das so teuer ist. Und die ukrainische Seite ist in einer ähnlichen Position. Poroschenko hat in der Rada im Parlament nicht die entsprechende Mehrheit, um den Status, der eingefordert wird, zu verabschieden. Das heißt, beide Seiten sind da in eine Sackgasse hineingeraten, aus der sie eigentlich nicht herauskommen. Und wir fürchten, dass dieser Konflikt über Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte noch andauern könnte.
Also ist nur bedingt eigentlich interessiert an einer stabilen Lage. Einerseits zwar schon, andererseits kann er nicht einfach zurückgehen hinter das, was er eigentlich mal verlangt hat. In Syrien haben wir die andere wirklich schlimme Baustelle auch. Putin unterstützt Assad. Tut er das, weil er das bestehende System für das Bessere für Syrien hält oder doch wieder mit Blick auf die Einflusssphäre Russlands vor allen Dingen?
Mit Blick auf die Einflusssphäre, das würde ich jederzeit unterstreichen. Und es ging ihm ja auch darum, man erinnere sich, vor einem Jahr hat das Ganze begonnen, ihm auch darum zu zeigen, dass Russland auf der Weltbühne eine wichtige Rolle spielt. Man muss sich nur zurückversetzen. Vor einem Jahr hatten wir eine Situation, wo Russland mehr oder weniger isoliert war. Man hat ihn nicht eingeladen zum G8-Gipfel. Auch ansonsten, niemand wollte sich mit ihm treffen. Dann ist er zur UNO gefahren. Vollversammlung, Jubiläum ist aufgetreten. eintreten, hat Obama informiert und von da an ging es los. Von da an wurde bombardiert und dann hat Russland gezeigt, was es als Militärmacht in Syrien bewirken kann. Seitdem ist er quasi wieder ein wichtiger Gesprächspartner. Also das ist die politische Intention. Offiziell heißt es natürlich, man habe den IS, den Islamischen Staat, bekämpft. Aber es geht natürlich auch darum, Assad zu unterstützen, weil man nicht das Gleiche erleben will, was in Syrien und im Irak passierte, dass man dort nämlich überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Das ist für den Kreml eigentlich die schlimmste Entwicklung, die da sich abgezeichnet hatte.
Also ganz deutlich, Herr Krause, bei dem, was Sie erzählen, wird ja, es geht darum zu zeigen, wie wichtig Russland ist, welchen Einfluss Russland hat. Und das will Putin natürlich auch im eigenen Land vor allen Dingen zeigen. Es fragt man sich natürlich, hat er den Rückhalt im eigenen Land, um jetzt die nächsten Jahre, bis 2018 ist er ja Präsident, durchzuhalten? Oder steht er so unter dem Druck, dass er eben auch deswegen so agiert, wie er das tut?
Also er hat absolut den Rückhalt. Man darf nicht glauben, dass Putin hier in Russland umstritten ist. Also bei dem größten Teil der Bevölkerung, die sagen alle, also innenpolitisch klappt das hier nicht so doll, wirtschaftlich da nieder, viele Reformen kommen nicht voran. Aber außenpolitisch haben wir einen Präsidenten, der zeigt es den Amerikanern und der zeigt es den Europäern. Ich bin gerade von einer Reise zurückgekommen im Kaukasus und da sieht man, was eigentlich der Präsident sein muss. Er muss ein starker Mann sein. Er muss jemand sein, der Macht ausübt und der auch gewillt ist, Macht zu zeigen. Ein ganz anderes Denken als bei uns. Hier ist ganz entscheidend, dass an der Spitze jemand steht, der Härte und der Stärke beweist. Und das hat Putin in den letzten Jahren ganz eindeutig getan. Und aus dem Grunde hat er in der Bevölkerung Rückhalt. Aber das ist im Grunde auch gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass das politische System hinter ihm steht. Und wir sehen keine Absetzungsbewegungen. Also die jetzige Duma ganz eindeutig zu 100% hinter ihm. Föderationsrat hinter ihm. Es gibt keine Opposition. Es gibt niemand, der ihm in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden könnte. Die Armee, das Innenministerium, FSB, also die Sicherheitsministerien, alle stehen hinter ihm und er hat sich selbst ein System geschaffen, das ihm auf viele Jahre noch garantiert, dass er an der Spitze angesehen ist und dass er respektiert wird vom Volk, aber vor allen Dingen auch gefürchtet wird eben von denjenigen, die um ihn herum sind. Also er macht das sehr geschickt nach innen und nach außen hin.
Das heißt, seine Perspektive ist Macht, Putin forever, und das wird auch mitgetragen.
Seine Perspektive ist das, forever weiß man natürlich nicht, der ist jetzt 64, wie lange er das noch machen kann, aber er zeigt da keinerlei Schwäche. Wenn man sich das Programm dieses Mannes anguckt, muss man wirklich sagen, das ist respektabel. Nicht nur, dass er wahrscheinlich auch viel Sport macht, aber er ist immer präsent, er tritt mehrmals in der Woche auf irgendwelchen Kongressen auf, macht das immer so, dass die Leute begeistert sind von ihm. Er hat eine unglaubliche Fähigkeit, mit den Bürgern zu reden, ob das jetzt das Mütterchen auf der Straße ist oder ob das der Direktor der Fabrik ist. Das ist eine Fähigkeit, die er gelernt hat und die unglaublich beim Volk ankommt. Und aus dem Grunde hat er in der Bevölkerung einen großen Rückhalt. Und wie gesagt, in seiner Umgebung, da fürchtet man ihn natürlich auch. Er hat mehrere Umbesetzungen vorgenommen und damit signalisiert, seht mal, ich kann jederzeit einen Gouverneur entlassen, einen Minister versetzen oder wen auch immer. Die Hofschranzen sind natürlich immer besorgt, dass sie auch ihr Pöstchen und ihren Posten behalten.
Die Strategie Putins, persönlich und politisch. Hermann Krause in Moskau, Dankeschön. Ohnmächtiger Dialog, wie umgehen mit Russland, der Tag in HR2 Kultur. Es heißt ja immer, um die Russen und die berühmte russische Seele zu verstehen, muss man ihre Schriftsteller lesen. Schlagen wir also nach bei Leo Tolstoi, Krieg und Frieden. Finden wir hier den Schlüssel zu Putin? Das Buch handelt von den Jahren 1805 bis 1812, also grob gesagt von Russland gegen Frankreich bzw. Napoleon. Österreich und Preußen waren da zeitweise Verbündete Russlands. Hier die erste Szene aus der St. Petersburger Adelsgesellschaft, Soiree bei Anna Pawlowna. Man redet über Politik.
Mitten in einem Gespräch über Politik wurde Anna Pawlowna hitzig. Ach, reden Sie mir nicht von Österreich. Möglich, dass ich nichts verstehe. Aber Österreich hat den Krieg nie gewollt und will ihn auch nicht. Es verrät uns. Russland muss allein Europa retten. Unser Wohltäter auf dem Thron kennt seine hohe Berufung und er wird ihr treu bleiben. Das ist das Einzige, woran ich glaube. Unserem guten, wundervollen Kaiser steht die größte Aufgabe in der Welt bevor. Und er ist so gütig und so freundlich, dass Gott ihn nicht verlassen wird. Er wird seine Mission erfüllen. Er wird die Hydra der Revolution erwürgen, die jetzt in der Gestalt dieses Mörders und Übeltäters immer furchtbarer wütet. Wir allein müssen das Blut des Gerechten sühnen. Auf wen könnten wir uns denn verlassen, frage ich Sie. England mit seinem merkantilen Geist wird und kann die ganze Erhabenheit der Seele des Kaisers Alexander nicht verstehen. Es hat sich geweigert, Malta zu säubern. Es ist misstrauisch und sucht nach einem Hintergedanken in allen unseren Aktionen. Was haben Sie Novosiltsow gesagt? Gar nichts. Sie haben die Opferbereitschaft unseres Kaisers nicht verstanden und können sie auch gar nicht verstehen. Nichts will er für sich selber, alles nur zum Heile der Welt. Und was haben Sie versprochen? Nichts. Und das, was Sie versprochen haben, werden Sie nicht halten. Preußen hat bereits erklärt, Bonaparte sei unbesiegbar und ganz Europa vermöchte nicht gegen ihn aufzukommen. Und weder diesem Hardenberg noch diesem Haugwitz glaube ich auch nur ein einziges Wort. Cette fameuse neutralité prussienne, ce n'est qu'un piège. Ich glaube nur an Gott und an unseres teuren Monarchen hohe Bestimmung. Er wird Europa retten.
Später mehr aus Krieg und Frieden von Leo Tolstoi. Eigentlich sollte auf dem Treffen im Normandie-Format, also Merkel, Hollande, Poroschenko und Putin, gestern Abend ja vor allem über die Ukraine gesprochen werden. Und auch wenn durch die aktuellen Entwicklungen das Thema Syrien zu einem weiteren Schwerpunkt wurde, bleibt die Ukraine-Krise drängend. Man hat sich auf das Erstellen einer Roadmap geeinigt zur Umsetzung des Abkommens von Minsk. Vor einem Jahr hatten sich dafür der russische und der ukrainische Präsident zum letzten Mal an einen Tisch gesetzt. Wie drängend eine Lösung in der Ukraine-Krise ist, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung durch den Syrienkrieg etwas in den Hintergrund geraten. Mit dem Bericht von Hermann Krause über die Lage in der Ostukraine wird es wieder deutlich.
Am Morgen nach dem Gipfeltreffen in Berlin sieht es in der Ostukraine so aus. Innerhalb der letzten 24 Stunden haben die russischen Okkupationstruppen 30 Mal die Stellungen der ukrainischen Armee beschossen. Und zwar mit großkalibrigen Maschinengewehren, mit Mörsern und mit Schusswaffen. So der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, also kein Waffenstillstand. Nach den gestrigen Gesprächen in Berlin ist vor allen Dingen unklar, wie in Zukunft die Mission der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in den umkämpften Gebieten aussehen wird. Der ukrainische Präsident Poroschenko erklärte nach Beendigung des Treffens, um die Vorbereitungen für die Lokalwahlen zu ermöglichen, werden wir versuchen, eine bewaffnete Polizeimission der OSZE zu bilden. Ich kann betonen, dass die russische Seite die Bildung dieser bewaffneten OSZE-Mission unterstützt. Dies allerdings wäre eine Änderung der bisherigen russischen Position. So erklärten die Chefs der selbsternannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk bereits am Morgen, sie würden auf keinen Fall eine bewaffnete OSZE-Mission in ihrem Gebiet akzeptieren. Nach dem Treffen in Berlin hatte sich Putin auch nicht ganz klar dazu geäußert. Er sagte, wir haben uns besonders mit den Fragen der Sicherheit beschäftigt und wie man die Konfliktparteien auseinanderbringen kann. Dabei haben wir bestätigt, dass wir bereit sind, die OSZE-Mission zu erweitern, und zwar dort, wo der Rückzug bereits stattgefunden hat und wo schwere Waffentechnik stationiert war. Putin bestätigte damit nicht die Aussage des ukrainischen Präsidenten, allerdings dementierte er sie auch nicht. Russland verlangt aber immer wieder, dass eine umfassende Amnestie verabschiedet wird, ansonsten werde es keine Lösung geben. Weiterhin hat Russland die Hoheit über die ukrainisch-russische Grenze, sodass ungehindert Waffen von Russland aus an die Separatisten geliefert werden können. Der Politikprofessor Andrei Karobkov bewertete die Gespräche in Berlin so. Mit Poroschenko hat man ausgehandelt, dass die Verhandlungen über Wahlen, die Verfassungsreform und über den Sonderstatus fortgeführt werden. Das ist gut für Russland. Im Gegenzug hat Putin die Erweiterung der OSZE-Mission anerkannt und eine bewaffnete Polizeimission nicht ausgeschlossen. Man ist sich also entgegengekommen. Ob das helfen wird, eine politische Lösung zu finden, allerdings darf bezweifelt werden. Viele befürchten, dass es sich um einen Frozen-Konflikt, um einen eingefrorenen Konflikt handelt, der noch über Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte andauern wird.
Es wird gekämpft in der Ostukraine und das möglicherweise noch sehr lange, auch wenn das in der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit durch den Syrienkrieg in den Hintergrund gerückt ist. Wilfried Jilge, Ukraine-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Eine Roadmap, ein Fahrplan für eine Friedenslösung soll bis Ende November mit den Konfliktparteien ausgearbeitet werden, das haben wir gehört. Ist das für Sie ein Grund zur Hoffnung?
Zunächst einmal muss man sagen, dass die Roadmap ja erst im Laufe des nächsten Monats begonnen wird auszuarbeiten. In der Roadmap soll es darum gehen, dass die Reihenfolge der Punkte aus dem Maßnahmenpaket zur Implementierung der Vereinbarung von Minsk geregelt wird, weil die ist an einigen Stellen unklar. Und vor allem gibt es über die Reihenfolge, nämlich die Frage, ob zuerst nur die Sicherheitsbestimmungen erfüllt werden und dann in den politischen Prozess eingetreten wird oder ob das parallel geschieht oder ob sogar Teile des politischen Prozesses vor Vollendung der Sicherheitsfragen abgeschlossen werden. Das ist fundamental umstritten und da wird man dann erst sehen, wie viel das Entgegenkommen, sich über eine Roadmap geeinigt zu haben, wert ist.
Es gibt ja schon ein Entflechtungsabkommen der Konfliktparteien, was mit deutsch-französischer Hilfe ausgehandelt wurde. Das sieht eine, ich sag mal, kleine Waffenruhe vor, also in kleineren Pilotregionen. Ist das für Sie dann ein wesentlicherer Schritt?
Also wenn man die jetzige Sicherheitslage sieht, und das war ja auch ein Grund, dass man sich gestern im Normandie-Format trifft, dann sieht man, dass man auf einen Schlag sozusagen mit der bisherigen Herangehensweise die gesamte Kontaktzone nicht frei vom Konflikt, nicht frei von Waffengängen bekommt. Also hat man versucht, jetzt Stück für Stück in drei Pilotzonen damit zu beginnen. In zwei Pilotzonen gibt es tatsächlich ernsthafte Fortschritte. Das heißt, diese beiden Beispiele zeigen, dass wenn man das beharrlich Schritt für Schritt abarbeitet und der Wille halbwegs auf beiden Seiten dazu dageht, könnte das ein Weg sein. Das ist ein beschwerlicher Weg, denn Sie müssen wissen, das ist nur ein ganz kleiner Teil einer großen Kontaktlinie. Aber es könnte ein Ansatz sein, Vertrauen langsam aufzubauen, was zwischen den Konfliktparteien nicht da ist.
Jetzt haben wir eben schon gehört, Putin kostet das ganze Geld, deswegen wird er jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen, ich habe da gar keine Ansprüche mehr, habe keine Lust mehr weiterzukämpfen. Das wird nicht passieren, ist klar, bei Putin sowieso, aber auch bei Poroschenko sieht es nicht so aus, als würde er jetzt einfach zu wirklich echte Zugeständnisse machen. Um was geht es denn noch in der Ukraine, außer um Macht?
Es geht keineswegs nur um Macht, sondern es geht vor allem darum, dass die Vereinbarung von Minsk und vor allem das Maßnahmenpaket zur Implementierung vom Februar 2015 in der ukrainischen Gesellschaft, ja selbst in weiten Teilen der Bevölkerung in den von Kiew kontrollierten Gebieten im Donbass höchst umstritten sind. Ich nehme mal nur die Frage der Amnestie. Ja, eine vollständige Amnestie von Kämpfern, die nichts anderes gelernt haben, als in paramilitärischer Weise Waffen zu benutzen, die dann, wenn die Kontaktlinie mal wegfallen sollte bei dem politischen Prozess, dazu führt, dass diese Leute auch in der kontrollierten Ukraine möglicherweise ihr Unwesen treiben. Es ist ja nicht garantiert, dass die sich alle jetzt von heute auf morgen ändern. Das sorgt schlicht für Angst, für Sicherheitsängste in der Bevölkerung und das kann man auch völlig verstehen. Und es ist übrigens da, Sie haben ja eben in dem Beitrag gehört, das ist für die russische Seite besonders wichtig, die vollständige Amnestie, aber da muss man natürlich massiv drüber reden. Es kann auch schon, es kann ja nicht sein, dass auch Verbrechen, die übrigens in den Volksrepubliken immer noch stattfinden, überhaupt nicht geahndet werden. Da würde sich Deutschland übrigens auch in ein schiefes Licht setzen, denn bei schweren Menschenrechtsverbrechen plädiert Deutschland ja einmal ganz besonders für die internationale Gerichtsbarkeit. Und hier haben wir ganz große Probleme der Umsetzung. Wie soll das gehen? Und dann haben Sie natürlich noch das Problem, Minsk wurde von Poroschenko in einer Situation unterschrieben, als er kurz vor der militärischen Kapitulation war. Er musste unterschreiben, letzten Endes, weil der Druck aufgrund der Gefahr, dass Hunderte oder Tausende von Soldaten in den Tod geschickt werden. Und er konnte natürlich diese Sachen wie mit dem Sonderstatus in den besetzten Gebieten, das konnte er nicht erst groß durch Volksbefragung klären. Mhm. Die Leute wollen das eben zum Teil nicht. Sie wollen keinen russischen Hebel in einer souveränen Ukraine. Mhm. Und das ist das große Problem. Und deswegen ist es so wichtig, das war gestern auch gut, dass man die Sicherheit so weit regelt, dass die Ukrainer bereit sein können, das ihre Bevölkerung zu vermitteln.
Mhm. Da geht es ja jetzt vor allen Dingen um die umkämpften ostukrainischen Gebiete um Donetsk und Lugansk. Auf der Krim gab es ein Referendum. Die hat ja im Februar 2014 die Unabhängigkeit von der Ukraine erklärt. Russland übt da faktisch die Kontrolle aus. Die Ukraine sieht die Krim als autonome Republik und zur Ukraine gehörig weiterhin. Sie haben auf der Krim studiert, kennen also die Region, kennen auch die Menschen und vielleicht auch die Lage der Menschen dort. Wird sich denn an dieser Situation auf der Krim noch was ändern?
Also zunächst einmal wird sich natürlich wenig daran ändern, denn niemand, weder die Ukraine noch ihre westlichen Partner wollen irgendeinen Teil von diesem Konflikt und auch nicht den Krim-Konflikt militärisch lösen. Russland hat aus der Krim einen militärischen Vorposten gemacht. Es wird massiv aufgerüstet und übrigens gleichzeitig massiv und repressiv gegen Opposition, gegen Leute, die weiterhin loyal zur Ukraine stehen, vorgegangen. Denken Sie auch an die Unterdrückung der Krim-Tataren, die mittlerweile Ausmaße angenommen hat, die sehr bedenklich sind. Und es ist ein Fehler, dass man aufgrund von Donbass- und Syrien-Konflikt da nicht mehr richtig hinguckt. Aufgrund der völkerrechtswidrigen Annexion folgen automatisch bestimmte rechtliche Sanktionen, die muss man viel besser beobachten und man muss sie auch diplomatisch einfordern. Hier haben wir auch ein sicherheitspolitisches Problem, denn mit der massiven Aufrüstung der Krim zu einem militärischen Vorposten von Russland wird auch das sicherheitspolitische Gleichgewicht in der Schwarzmeerregion bedroht. Das sind Dinge, die können uns nicht egal sein, weil eine Behandlung dieser Fragen und ein Zusprachebringen dieser Fragen ist im Interesse aller Nachbarn dieser Großregion.
Und das nur ganz, ganz wenige Flugstunden von uns entfernt. Perspektiven für die Ukraine, Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank. Ohnmächtiger Dialog, wie umgehen mit Russland, der Tag in HR2 Kultur. Und wir versuchen noch einmal, die russische Seele zu verstehen, durch einen Ausschnitt aus Krieg und Frieden von Leo Tolstoi. Graf Rostow befindet sich in einer Schlacht gegen die Franzosen, plötzlich Geschützfeuer hinter den eigenen Reihen.
Was mag das sein? Dachte Rostow. Der Feind? Im Rücken unserer Armee? Unmöglich. Und es überfiel ihn plötzlich eine furchtbare Angst um sich selbst und den Ausgang der ganzen Schlacht. Aber was es auch sein mag, dachte er, jetzt kann ich keine Umwege mehr machen. Ich muss den Oberbefehlshaber suchen, und wenn alles verloren ist, so ist es meine Pflicht, mit allen anderen zusammen umzukommen. Die schlimme Ahnung, die plötzlich Rostow überkommen hatte, bestätigte sich immer mehr und mehr, je weiter er auf dem hinter dem Dorfe Pratzen gelegenen Felde vordrang, das von Truppen verschiedenster Waffengattungen besetzt war. »Was gibt es hier? Was bedeutet das? Wer wird beschossen? Wer schießt?« fragte Rostow, als er die russischen und österreichischen Soldaten erreichte, die in regellosen Haufen flüchtend seinen Weg kreuzten. »Weiß der Teufel! Alles geschlagen! Alles verloren!« erscholl es als Antwort auf Russisch, Deutsch, Tschechisch aus den Haufen der Fliehenden, die ebenso wenig wie er selbst wussten, was vor sich ging. »Schlag die Deutschen tot!« schrie einer. »Hol sie der Teufel, die Verräter!« »Zum Henker, diese Russen!« knurrte ein Deutscher vor sich hin. Einige Verwundete gingen auf der Straße dahin. Fluchen, Schreien, Stöhnen verschmolz in ein einziges, dumpfes Tongewirr. Das Schießen ließ nach, und Rostow hörte später, dass russische und österreichische Soldaten sich gegenseitig beschossen hatten.
Krieg und Frieden bei Tolstoi. Gestern wurde in Berlin mit Putin gesprochen. Heute Abend wird in Brüssel über ihn gesprochen. Wie umgehen mit Russland? Fragen nicht nur wir heute in der Tag. Diese Frage diskutieren EU-Politiker ununterbrochen und heute Abend auch auf dem EU-Gipfel, zu dem die EU-Staats- und Regierungschefs zusammengekommen sind. Sanktionen verlängern, verschärfen oder Gespräche? Wo ist der richtige Weg im Umgang mit Putin und seinem Kurs in Syrien und in der Ukraine? Unter welchen Vorzeichen diese Debatte heute Abend in Brüssel stattfinden wird, skizziert Andreas Meyer-Feist.
Eine Kehrtwende kurz vor dem Gipfel. Eigentlich sollte von verschärften Sanktionen keine Rede sein, nun doch. Nicht wegen der Ukraine, sondern wegen Syrien. Russland, mit Syrien verbündet, wird direkt für Angriffe auf Zivilisten in Aleppo verantwortlich gemacht. Für Angela Merkel wohl eine letzte Warnung an Wladimir Putin.
Dass das, was in Aleppo passiert, mit russischer Unterstützung völlig unmenschlich ist gegenüber den Menschen, die in Aleppo wohnen. Und deshalb schnellstmöglich hier daran gearbeitet werden muss, einen Waffenstillstand hinzubekommen. Und zwar nicht nur einen über mehrere Stunden am Tag und dann wieder viele Stunden Bombardement.
Sanktionen gegen Russland gibt es schon, aber nicht wegen Syrien. Sie wurden nach der russischen Annexion der Krim in Kraft gesetzt. Sie beschränkten sich auf wenige, aber wichtige Wirtschaftsbereiche, zum Beispiel Öl- und Gastechnologie. Noch schärfere Maßnahmen könnten die russische Wirtschaft lahmlegen. Bisher nur eine Drohung, aber unerlässlich für den Fraktionschef der Christdemokraten im EU-Parlament, Manfred Weber, CSU.
Sowohl in der Ukraine als auch in Aleppo bomben sie auf Zivilisten, selbst auf Kinder. Und das kann Europa nicht kalt lassen.
Wohl auch eine Konsequenz aus dem erfolglosen Treffen in Berlin kurz vor dem Brüsseler EU-Gipfel. Merkel, Frankreichs Präsident Hollande und Putin im Kanzleramt, ohne dass Putin versprochen hätte, die Angriffe dauerhaft zu stoppen.
Der Gipfel muss ein klares Signal aussenden, nämlich dass Europa erstens geschlossen ist und sich zweitens diese Art, dass Militär wieder eingesetzt wird, um politische Interessen durchzusetzen, von uns Europäern nicht akzeptiert wird.
Die Frage ist, ob aus den Drohungen auch etwas wird, zum Beispiel mit einem Ultimatum an Russland, die Luftschläge dauerhaft einzustellen.
Im Moment muss man sagen, ist leider Gottes die Debattenlage unter den europäischen Staats- und Regierungschefs enttäuschend. Man kommt nicht zu geschlossener Position und man ist nicht so weit, Russland wirklich die rote Karte zu zeigen.
Ob der Beschlussentwurf zu Russland auch umgesetzt wird, steht noch in den Sternen. Die dürftige Bilanz des Berliner Treffens zwischen Merkel, Hollande und Putin könnte einige Skeptiker aber doch zum Umdenken gebracht haben, vor allem aber die Bilder aus dem zerstörten Aleppo. Auch jene, die die Beziehungen zu Russland eigentlich wieder entspannen wollen, aus wirtschaftlichem Kalkül. Die entscheidende Frage, was nützen verstärkte Sanktionen? Wenig, sagt der SPD-Europaabgeordnete Arne Lietz.
Russlands Beteiligung an Kriegsverbrechen kann damit nicht eingehegt werden.
Stattdessen noch mehr Dialog mit Russland, vor allem aber mehr Druck über die Vereinten Nationen.
Die Weltgemeinschaft muss Putin weiterhin klar machen, dass Kriegsverbrechen keine Kavaliersdelikte sind.
Bisher hat sich bei der UNO aber wenig getan. Und so sind auch die EU-Beziehungen zu Russland auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Vergessen die hoffnungsvollen Anfänge. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es mit Russland ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen. Ein dichtes Netz institutioneller Kontakte wurde geschaffen, das seinesgleichen sucht. Mit ehrgeizigen Plänen. Russland sollte den Geist und die Prinzipien der EU annehmen, zum Wohle der Stabilität, Marktwirtschaft und Demokratie. Das alles erwies sich als unerfüllbar. Politisch entstand ein Vakuum, wirtschaftlich allerdings nicht. Lange Zeit rangierte Russland an vierter Stelle im EU-Außenhandel. Eine Dynamik, die längst zusammengebrochen ist. In Brüssel fürchtet man, so bleibt es wohl, solange die russische Regierung ihren Kurs beibehält.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel über die heute Abend anstehende Debatte der europäischen Staats- und Regierungschefs über den Umgang mit Russland. Dr. Susan Stewart, Ukraine- und Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, eine Institution, die auch die Bundesregierung berät. Guten Tag, Frau Stewart.
Guten Tag.
Jetzt werden sie also wieder neu diskutiert, die Sanktionen. Sie bestehen ja seit der Annexion der Krim. Im Sommer wurden sie verlängert und im Januar muss spätestens darüber entschieden werden, ob die bestehenden Sanktionen fortgesetzt werden. Jetzt liegt ein EU-Papier auf dem Tisch, was sicher heute Abend auch eine Rolle spielen wird. Würde es denn überhaupt aus Ihrer Sicht Sinn machen, jetzt mit Sanktionen kurzfristig Druck auszuüben auf Russland?
Ich glaube, dass Sanktionen kurzfristig nicht viel bewirken können. Wenn wir jetzt schauen, was die Sanktionen bewirkt haben im Beispiel der Ostukraine mit diesem Druck auf Russland, da wurde ein sehr wichtiges Signal gesendet an Russland, dass sein Verhalten als inakzeptabel gesehen wird. Und es sind auch Wirkungen eingetreten in Bezug auf bestimmte Personen, auch bestimmte Sektoren der russischen Wirtschaft, aber sie haben eine Weile gebraucht, um tatsächlich zu wirken. Und wir haben nicht erzielt mit diesen Sanktionen, dass Herr Putin seine Linie geändert hat in Bezug auf die Ostukraine. Von daher glaube ich nicht, dass es gelingen könnte, mit Sanktionen kurzfristig eine Wirkung, was Syrien betrifft, was die Bombardierung von Aleppo betrifft, zu erzielen.
Das heißt, Sie ziehen sogar in Frage, ob diese Sanktionen langfristig eine Wirkung zeigen? Halten Sie möglicherweise grundsätzlich für überflüssig?
Nein, das würde ich nicht anzweifeln, dass sie langfristig eine Wirkung erzielen. Ich denke, bereits jetzt sehen wir schon, dass im Fall der Ukraine, dass die Sanktionen in Bezug auf Russland eine Wirkung erzielt haben. Also eigentlich mehrere Wirkungen, nur nicht diejenige, die erwünscht war in Bezug auf eine Änderung des Ansatzes Russlands in Bezug auf die Ukraine.
Das heißt, für Sie sind Sanktionen in dem Zusammenhang offensichtlich nicht sinnvoll. Auf was setzen Sie? Gespräche?
Gespräche sollte man schon führen, aber ich glaube, dass man, wenn man das jetzt sozusagen in einem größeren Kontext betrachtet, man sieht, dass Russland in mehreren Situationen ein sehr problematischer Akteur ist und immer wieder mit Verhaltensweisen kommt, die der Westen vielleicht entweder nicht erwartet oder unangenehm, problematisch findet. Von daher wäre eigentlich mein Vorschlag, neben den Gesprächen zu schauen, wo können Partner im Westen stärker zusammenarbeiten miteinander und Russland umgehen oder Russland zeigen, wenn Russland kein konstruktiver Partner sein will oder sein kann, dann werden einfach Handlungen unternommen ohne Russland, um auf Situationen hinzuwirken.
Welche Handlungen könnten das sein?
In Bezug auf Aleppo, da sehe ich nicht so die Möglichkeit, aber wenn wir jetzt auf die Ukraine schauen, da kann man zum Beispiel zusammen mit Partnern in der Ukraine darauf hinwirken, dass die Lage in den Teilen des Donbass, die nicht besetzt sind, sich verbessert. Man kann grundsätzlich auch mehr Druck auf die Ukraine ausüben und dann die Ukraine entsprechend unterstützen im Hinblick auf den Reformprozess, was mittel- bis langfristig die Ukraine auch stärker macht in der Beziehung mit Russland. Ich denke auch in Bezug auf die europäische Sicherheitslage, da können Schritte unternommen werden und werden teilweise unternommen. Natürlich wird das alles nicht ideal sein, wenn Russland nicht dabei ist, aber wenn Russland immer wieder zeigt, dass es nicht bereit ist, konstruktiv mitzumachen, dann muss man parallel zu einem Dialog auch andere Schritte unternehmen.
Jetzt haben Sie gesagt, im Fall von Syrien wird das nichts nützen oder gibt es diese Option nicht. Aber jetzt liegt ja gerade mit Blick auf die russische Bombardierung in Syrien dieses neue EU-Papier vor, wo gesagt wird, wir müssen über Sanktionen nachdenken für alle, die Assad unterstützen. Die Gesprächsmöglichkeiten sind begrenzt, das hat man auch gestern Abend wieder gesehen. Aber es scheint doch alles andere immer noch besser, als sich militärisch in Syrien zu engagieren. Oder ist das für Sie auch eine Option?
Naja, erstens würde ich sagen, es gibt vielleicht auch Schritte, die unternommen werden können in Bezug auf Syrien, bloß nicht in Bezug konkret auf Aleppo jetzt, die hilfreich wären. Ich bin allerdings keine Expertin für die Region und kenne mich damit nicht ausreichend aus, um zu sagen, welche Schritte das wären. Und Sanktionen können eventuell sinnvoll sein, sozusagen in Bezug auf die Gesamtsituation. Aber jetzt konkret, um die Bombardierung Aleppos zu stoppen, werden sie, glaube ich, nicht funktionieren. Aber wenn man sagt, man will ein Zeichen setzen, dass diejenigen, die dieses brutale Regime unterstützen und mitverantwortlich sind für sehr viele auch zivile Toten, da sehe ich schon potenziell eine Grundlage für Sanktionen.
Welche Optionen hat die EU im Umgang mit Russland? Man merkt, es gibt da nach wie vor keine einfachen Antworten. Dr. Susan Stewart, Ukraine- und Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, besten Dank. Schlagen wir noch einmal nach bei Leo Tolstoi, Krieg und Frieden. Wir befinden uns mittlerweile im Kriegsgeschehen. Ein Offizier beschwert sich, dass der Zar, hier Kaiser, sich mit Napoleon versöhnen will. Graf Rostow duldet das nicht.
»Wie können Sie darüber urteilen, was das Beste sein würde?« schrie er mit ganz rotem Kopf. »Wie dürfen Sie die Handlungen des Kaisers kritisieren? Was für ein Recht haben wir zu kritisieren? Wir können weder die Ziele noch die Handlungen des Kaisers verstehen.«
»Ich habe ja kein Wort vom Kaiser gesagt«, rechtfertigte sich der Offizier, der sich das heftige Aufbrausen Rostows nicht anders erklären konnte, als dass er betrunken sei. Aber Rostow hörte nicht auf ihn.
»Wir sind keine Diplomaten«, sondern Soldaten. Und weiter nichts, fuhr er fort. Befiehlt man uns zu sterben, so sterben wir eben. Bestraft man uns, so heißt das, dass wir es verdient haben. Es ist nicht unsere Sache zu urteilen.
Gefällt es seiner Majestät dem Kaiser, Bonaparte als Kaiser anzuerkennen und mit ihm ein Bündnis zu schließen, dann muss es eben so sein.
Wenn wir aber alles beurteilen und bekritteln wollten, bleibt ja schließlich überhaupt nichts Heiliges auf der Welt mehr. Dann kämen wir dahin zu sagen, dass es keinen Gott gibt, dass es überhaupt nichts gibt, schrie Nikolai mit der Faust auf den Tisch schlagend.
Nach Meinung seiner Tischgenossen sehr zur unrechten Zeit, aber durchaus folgerichtig als Ergebnis seiner eigenen Gedanken.
Unsere Sache ist es, unsere Pflicht zu tun, mit dem Feinde zu kämpfen und weiter nichts, schloss er.
Und zu trinken, sagte einer der Offiziere, der keinen Streit wollte.
Ja, und zu trinken, griff auch Nikolai auf. »Hey, du da, noch eine Flasche«, rief er.
Das ist auch die russische Seele in Leo Tolstoi, Krieg und Frieden. Ohnmächtiger Dialog, wie umgehen mit Russland, der Tag in HR2 Kultur. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich gleich bei ihrem Abendessen darüber unterhalten, wie man nicht nur mit Russland umgehen, sondern auch auf Putin Druck ausüben kann, um in der Ukraine-Krise ein Stück weiterzukommen und im Syrien-Krieg wenigstens die neue Eskalation um Aleppo erst einmal stoppen zu können. Lange standen wir auch nicht mehr so nah vor einer möglichen militärischen Kollision der beiden Großmächte Russland und USA. Durchaus vorstellbar, falls die USA die syrischen Streitkräfte bombardieren oder den Rebellen die Mittel zum Abschuss russischer Kampfflugzeuge geben würden. Ein Syrien-Gespräch zwischen dem amerikanischen Außenminister Kerry und seinem russischen Amtskollegen und Vertretern der Konfliktparteien war vor einigen Tagen gescheitert. Zeitgleich machten die USA Russland für Cyberattacken auf amerikanische politische Institutionen und Organisationen verantwortlich und drohten mit Gegenangriffen. Andreas Horchler über das angespannte amerikanisch-russische Verhältnis.
Außer den Resten einer Männerfreundschaft zwischen den Außenministern Kerry und Lavrov dürfte für das amerikanisch-russische Verhältnis die Aussage zutreffen, es ist derzeit kaum vorhanden. Ukraine-Konflikt und Sanktionen, Unterstützung für Syriens Assad und Ausrüstung der Rebellen, die gegen ihn kämpfen. Zwischen Washington und Moskau geht nicht viel dieser Tage. Vergangene Woche fasste Präsident Obama seine Bemühungen gegenüber Russland und Putin zusammen. Die USA hätten während seiner Amtszeit viel versucht, um die Beziehungen neu zu starten, auch mit Hilfe der damaligen Außenministerin Hillary Clinton. Es hat nicht funktioniert.
Im Grunde denken wir, dass Russland ein großes Land ist, eine Militärmacht, die nur von unserer übertroffen wird. Das Land muss Teil der Lösung auf der Weltbühne sein, nicht Teil des Problems. Aber ihr Verhalten hat internationale Normen und Regeln unterminiert, das müssen wir klar benennen.
Eine Partnerschaft zur Lösung großer Konflikte ist nicht zu erkennen. Dazu kommen die Vorwürfe der US-Demokraten und der Regierung, russische Hacker versuchten die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Ein unerhörter Vorgang, findet Clinton, sie ist sicher.
The Kremlin, meaning Putin and the Russian government,
der Kreml, also Putin, die russische Regierung, ordnen die Attacken, die Hackerangriffe auf amerikanische Internetkonten an, um unsere Wahlen zu beeinflussen. Noch nie in der Geschichte unseres Landes hat ein Gegner, eine fremde Macht, so hart daran gearbeitet, Einfluss auf das Ergebnis einer Wahl zu nehmen. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht mir zur Wahl verhelfen.
And believe me, they're not doing it to get me elected.
Putin hasst Clinton, da ist Politico-Journalistin Julia Joffe sehr sicher. Es ist eine Feindschaft mit Geschichte.
Damals im Dezember 2011 nannte Hillary Clinton die russischen Parlamentswahlen betrügerisch. Die Russen verdienten es, dass ihre Stimmen gehört würden. Es ist überliefert, dass Putin wütend war.
So wütend, dass er jetzt via Cyberattacke versucht, Donald Trump ins Amt zu verhelfen? Der Geschäftsmann und polternd auftretende konservative politische Seiteneinsteiger hatte Putin gelobt und vollmundig angekündigt, er wolle die Beziehungen verbessern, dann könnte man gemeinsam mit Russland, den Terroristen vom sogenannten Islamischen Staat, den Garaus machen. Dann wiederum sagte Trump,
ich habe Putin nie getroffen, ich weiß nicht, wer das ist. Er hat eine nette Sache über mich gesagt, er hat gesagt, ich bin ein Genie.
Anfang der Woche formulierte Trump die Idee, er könne sich noch vor seiner Amtseinführung mit Putin treffen. Ein weiterer, zumindest ungewöhnlicher Schritt. Ungewöhnlich vor allem für einen Kandidaten der Republikaner, deren Linie bislang harte Kritik an Präsident Obamas zu weicher Russlandpolitik war. Julia Joffe, Russland-Expertin bei Politico, hält es für wahrscheinlich, dass Russland ein Interesse an einem Präsidenten Trump hat. Ziel der Einflussnahme ist aber nach ihrer Auffassung nicht eine neue russisch-amerikanische Freundschaft.
Ich finde das sehr plausibel. Beide sind sehr zynische, sehr opportunistische Männer. Sie scheinen miteinander zu können. Allerdings glaube ich, Donald Trump unterschätzt Putin. Ihm ist nicht klar, dass er zum Mittagessen verspeist würde.
Die Obama-Regierung setzt in ihren letzten Monaten auf weiteren Druck. Bei der Syrien-Politik, der Ukraine, im Fall der Cyberspionage. Amerika werde eine angemessene Antwort finden, betonte Obamas Sprecher Josh Earnest am Mittwoch. Die USA seien den Russen in dieser Hinsicht überlegen. Aber auch diplomatisches Vorgehen und weitere Sanktionen kämen in Frage, um auf das Verhalten Russlands zu reagieren.
Andreas Horchler über die amerikanisch-russischen Verstimmungen. Der russische Präsident Wladimir Putin bombt in Aleppo, kämpft in der Ostukraine und denkt dabei vor allem an den Ausbau seiner Einflusssphären in dieser Welt. Davon haben wir gehört. Er geriert sich als starker Mann nicht nur auf der Weltbühne, sondern auch im eigenen Land. Meinungs- und Pressefreiheit und Menschenrechte bleiben dabei schon mal auf der Strecke. Trotzdem hat er, wie wir auch gehört haben, einen starken Rückhalt in Russland und im Ausland. Jenseits der politischen Verhandlungsbühne, wo er durchaus Gegenwind spürt, darf man doch diese Frage stellen. Denn als Putin in Berlin war, gab es da Großdemonstrationen gegen den russischen Präsidenten und seine Politik? Dr. Jan-Klaas Behrens, Osteuropa-Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und SPD-Mitglied. Guten Tag.
Guten Tag aus Berlin.
Sie waren gestern in Berlin unterwegs und haben sich die Proteste angeguckt. Was war denn los?
Ja, es gab durchaus einen größeren Protest gegenüber vom Bundeskanzleramt, wo das Treffen ja stattgefunden hat im sogenannten Normandie-Format. Für mich war das interessant, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, dass dort Ukrainer, die ja schon länger Anti-Putin-Proteste in Berlin immer mal wieder auf die Beine stellen, hier jetzt zusammen mit den Syrern protestiert haben, dass sie sozusagen so eine kleine gemeinsame Protestfront aufgemacht haben und Putin dann sozusagen versucht haben, jedenfalls einen ungemütlichen Empfang in Berlin zu bereiten.
Großdemonstrationen, wie man sie früher gegen Diktatoren oder Autokraten kannte, gab es aber nicht. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, die Konflikte sowohl in Syrien als auch in der Ukraine sind einfach für die deutsche Öffentlichkeit sehr weit entfernt. Das hat man gestern eben auch genau bei diesem Protest, den Sie angesprochen haben, gesehen. Ich gehörte eben zu den wenigen Deutschen, die da auch waren. Ich meine, als Osteuropa-Historiker habe ich sozusagen auch ein professionelles Interesse, dahin zu gehen. Treffe dort auch natürlich Kolleginnen und Kollegen teilweise, die auch sich solidarisch erklären mit der Ukraine. Aber das Gros der Menschen, die dort demonstriert haben, waren einfach auch Syrer und Ukrainer. Und da sieht man, dass diese Konflikte vielleicht von der deutschen Öffentlichkeit eher einer gewissen Distanz beobachtet werden, als dass sie sozusagen schon zu einer wirklichen Empörung führen, die dann auch in Protest darin, dass die Leute auf die Straße gehen, sich ausdrückt.
Mm. Deutschland hat ja, das haben wir in der Sendung mehrfach gehört, traditionell gute Beziehungen zu Russland. Diese besondere Verbindung zwischen Merkel und Putin wurde ja auch dieser Tage wieder beschworen. Kann Deutschland denn darauf stolz sein, auch auf diese historische Dimension?
Naja, ich denke, Deutschland hat aus seiner Geschichte gelernt, dass es wichtig ist für Deutschland, gute Beziehungen zu Russland zu haben. Das ist natürlich eine historische Konstante. Da kann man auch noch weiter zurückgehen bis zu Bismarck oder so, wenn man das als Historiker jetzt betrachtet. Insbesondere geht es aber natürlich auch um die Tradition der Ostpolitik seit Willy Brandt, die dann ja immer wieder in Beschlag genommen wird und wo man sagt, sozusagen, das müssen wir fortsetzen. Das ist unsere Verpflichtung und das ist auch eine erfolgreiche Politik gewesen. Ich und andere, die diese Tradition mittlerweile eher kritisch sehen, sagen aber auch, dass man sozusagen über Ostpolitik neu nachdenken muss, in dem Moment, wo Teile Osteuropas von Putin ganz offen bedroht werden, wo Krieg herrscht in der Ostukraine, wo Grenzen in Osteuropa mit Gewalt verändert wurden, Stichwort Krim. Da müssen wir uns doch fragen, ob auch unsere Ostpolitik erfolgreich war. Denn Ziel deutscher Ostpolitik muss ja Frieden und Stabilität in Osteuropa sein. Und wir haben beides zurzeit nicht. Und da muss man doch einfach ganz kritisch die Frage stellen sozusagen. Natürlich fällt hier der Großteil der Verantwortung auf Russland. Aber was haben wir? Haben wir vielleicht auch falsche Signale gesendet? Was haben wir damit zu tun, dass diese Situation im Moment so verfahren ist?
Das sagen Sie, Herr Behrens, als SPD-Mitglied, schreiben es auch in einem Artikel auf Zeit Online zum Beispiel, sagen auch, dass die Ostpolitik zu sehr in den Vorstellungen aus Zeiten des Kalten Krieges verhaftet ist. Sie sagen das als Sozialdemokrat in Zeiten der Großen Koalition und mit einem sozialdemokratischen Außenminister. Ist das auch Herr Steinmeiers Politik, die Sie da kritisieren?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich denke, dass generell viel zu wenig über Außenpolitik in Deutschland debattiert wird. Da ist die Ostpolitik nur ein Beispiel. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Rolle Deutschlands in der Welt eine andere ist als im Kalten Krieg, wo man sozusagen im Windschatten der Amerikaner ja ein Stück weit gesegelt ist, im Windschatten des Westens. Deutschland ist eine Führungsmacht zumindest in der EU. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder darüber verständigen, ob auch die Politik, die das Auswärtige Amt macht, richtig ist, dass die Öffentlichkeit sich dazu äußert. Und da sehe ich sozusagen gerade auch als Parteimitglied meine Rolle eher als ein konstruktiver Kritiker.
Aber wo sollte denn die Ostpolitik dann jetzt ansetzen?
Naja, wir müssen überdenken, sozusagen lange Zeit hat man ja versucht, trotz aller Warnsignale aus Moskau, die man ja sehen konnte, Stichwort Tschetschenienkrieg, Georgienkrieg, einfach weiterzumachen mit dieser Partnerschaftspolitik. Und es gibt ja immer noch Überhänge aus dieser Politik. Denken Sie etwa an Nord Stream 2, was immer noch ein energiepolitisches Programm der Bundesregierung ist, dass man also noch weiter diese Energieabhängigkeit an Russland, mit Russland, Verflechtung ausbauen möchte.
Trotz es gibt allem, auch Geschäfte, von denen Europa oder andere europäische Staaten profitieren, auch Deutschland.
Selbstverständlich gibt es ja Leute, die davon profitieren, aber man muss ja immer fragen sozusagen, was nicht nur, was ist wirtschaftlich erfolgreich, sondern was ist auch politisch klug, was ist strategisch klug, was unterminiert unsere Position, was unterminiert die Sicherheit in Europa, und ich glaube, da gilt es ganz neu drüber nachzudenken im Lichte der Tatsachen, die wir eben in Osteuropa haben, im Lichte des Verhaltens von Russland.
Das heißt, sich an andere osteuropäische Staaten mehr halten als an Russland?
Naja, zunächst mal muss man ja ganz grundsätzlich sagen, dass die anderen osteuropäischen Staaten zwischen uns und Russland, Baltikum, Polen, Ostmitteleuropa, unsere Verbündeten sind in der NATO. Sie sind Länder, mit denen wir durch die EU verbunden sind. Das ist ja ein viel engeres Bündnis als, eine viel engere Verbindung, als wir zu Russland haben. Da stehen wir in gewisser Weise auch in der Pflicht natürlich gegenüber diesen Staaten. Das wird ja aus diesen Staaten auch eingefordert, dass Deutschland sich hier einsetzen soll für Frieden und Stabilität in der Region. Und ich denke, dass wir das ein Stück weit ernster nehmen sollten. Häufig ist das aus der Warschauer oder Rieger Perspektive so, dass die sich übergangen fühlten, gerade bei den Nord Stream Projekten beispielsweise, bei anderen deutsch-russischen Projekten, und dass die natürlich Angst haben vor dieser Achse Moskau-Berlin, davor, dass die Großen wieder alleine bestimmen in Europa, was passiert. Und ich denke, diese Angst sollte man den Staaten Osteuropa nehmen. Und die deutsche Ostpolitik muss wieder verstehen, dass Ostpolitik eben nicht nur Russlandpolitik ist, sondern dass es eben eine Politik sein sollte von Berlin aus, die für Frieden und Stabilität in ganz Osteuropa steht.
Es muss nicht immer Russland sein. Für eine neue Ostpolitik plädiert Dr. Jan-Klaas Behrens, Osteuropa-Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und SPD-Mitglied. Dankeschön. Und das war der Tag für heute. In Brüssel geht er noch weiter mit der Debatte der EU-Staatschefs über den europäischen Kurs im Umgang mit Russland. Sanktionen oder Gespräche? Was kann für Syrien, was für die Ukraine und vor allem die Menschen dort zum Frieden führen oder wenigstens auf den Weg dahin? Viele Antworten liegen auf dem Tisch. Vielleicht hängt es ja auch mit den europäisch-russischen Verstimmungen zusammen, dass auch die europäisch-russische Mars-Mission heute noch keine Erfolgsmeldung geliefert hat. Marslander Schiaparelli meldet sich nicht. Vielleicht hat es eine Bruchlandung gegeben. Man weiß es nicht. Noch ist eben vieles offen im europäisch-russischen Verhältnis auf der Erde und im Weltraum. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.